Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie wieder zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich darf hier in Hannover die gastroenterologische Klinik leiten. Und heute freue ich mich sehr, mit einem Gast aus Jena zu sprechen, und zwar Frau Professor Christina Rippoll, eines der Gesichter in Deutschland für das Management von Komplikationen der Leberzirrhose, von vielen Dingen um den Tipps, um Blutungsgeschichten. Frau Rippoll, bevor ich noch zwei Worte zu Ihnen sage, erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mit mir plaudern.
Vielen Dank, dass ich hier plaudern darf.
Frau Rippoll hat einen ganz spannenden Lebensweg. Sie wissen oder Sie hören an Ihrer Stimme, dass sie jetzt nicht in Deutschland geboren ist. Sie ist in Kanada geboren, in Ottawa. Dann ist sie nach Spanien gegangen, hat in Madrid ihre Ausbildung gehabt, zwischendurch ein Postdoc in den USA ein Jahr verbracht und ist nach ihrer Madrider Zeit dann in Halle seit 2012 tätig gewesen und ist jetzt oberärztlich tätig in Jena in der Klinik von unserem diesjährigen Kongresspräsidenten der Viszeralmedizin Andreas Stallmach und kümmert sich dort um das große Thema der Leberzirrhose auch gemeinsam, und das darf ich auch hier sagen, Frau Rippoll mit ihrem Ehemann Herrn Alexander Zipprich, wo sie sich diesem Thema sehr verschrieben haben, und sie leiten auch Studien. Das können wir im Verlauf auch noch ein bisschen besprechen. Frau Rippoll und ich haben uns überlegt, dass wir mit Ihnen gerne das Thema Leberzirrhose behandeln, aber insbesondere auch die Indikationsstellungen, die therapeutischen Möglichkeiten rund um den TIPS. Und wenn am Ende dieses Podcasts bei Ihnen angekommen ist, dass man vielleicht auch in Situationen, wo man vielleicht am Anfang denkt, Mensch, geht das überhaupt noch, einen TIPS durchzuführen, den TIPS als mögliche Therapieoption nicht zu früh wegdrücken sollte. Und vielleicht als Aufhänger, Frau Rippoll, hier in Hannover hatte ich vorgestern, hatten wir morgens eine Patientin gesehen, die ist gelistet auch zur Transplantation, und die wurde akut aufgenommen mit einer hepatischen Enzephalopathie, und Trigger war aber eine akute spontanbakterielle Peritonitis, ein bisschen geblutet vielleicht. Und dann kam ich auf unsere Intermediate Care und der Rotant aus einer anderen Klinik sagte, naja gut, TIPS geht ja auf gar keinen Fall, weil die Patientin hat ja eine Enzephalopathie. Und was würden Sie denn dazu sagen? Wie gehen Sie mit solchen Patienten um? Was sind für Sie von Patientenseite her gesehen vielleicht auf den ersten Blick Grenzsituationen, wo man sagt, nee, da sollte man den TIPS aber nicht primär gleich ins Card drücken oder wegdrücken?
Wenn wir solche Patienten haben, die kommen mit einer hepatischen Enzephalopathie, die ganz klar getriggert ist, also wir haben einen SBP, ist ein Patient, der auf die Lebertransplantation-Warteliste ist, hat eine SBP, und diese SBP ist der Trigger der hepatischen Enzephalopathie. Hier würde ich sagen, es ist eine hepatische Enzephalopathie mit einem eindeutigen Trigger. Ich weiß nicht, ob das die erste Episode gewesen ist, beziehungsweise ob der Patient mehrere Episoden gehabt hat. Aber nur eine hepatische Enzephalopathie mit einem eindeutigen Trigger wäre für mich nie eine eindeutige Kontraindikation zu TIPS, sondern ein Fall, wo ich mich sicher in der Tiefe das sehen würde und mal sehen, wie die gesamte Konstellation von den Patienten, weil, wie Sie gesagt haben, die Indikationsstellung zu TIPS, insbesondere in dieser Grenzsituation, ist manchmal schwierig und muss man die Patienten ganz genau anschauen und sehen die mögliche relative oder absolute Kontraindikationen.
Was würden Sie denn jetzt diesem Assistenten sagen, wonach er überall gucken muss? Jetzt sagt er Ihnen, okay, die Patientin war vielleicht einmal im letzten Jahr so, war sie schon mal dekompensiert, aber so eine klassische HE-Episode, das ist jetzt wirklich das allererste Mal. Was ist so, auch wenn sich jetzt die Kollegen, die jetzt vielleicht zuhören und in kleineren Häusern ärztlich tätig sind, was müssen die jetzt an weiteren Labordiagnostiken, Bildgebungen machen, bevor ich jetzt in Jena anrufe und sage, Mensch, ist das vielleicht doch ein Kandidat für euch?
Bezüglich die Fragestellung, ist das ein Patienten für TIPS oder nicht, würde ich überprüfen tatsächlich, inwiefern besteht eine Indikation zu TIPS. Wir wissen schon, ein Patient mit einem SBP, das ist klassisch, die Patienten haben plötzlich viel Wasser im Bauch und die SBP ist der Trigger oder der führt diese schlecht zu kontrollierende Azitis. In dem Fall, ich würde erstmal richtig die SBP behandeln und sehen, wie der Verlauf ist, wenn der Patient nicht mehr diese akute Situation hat, sondern ich würde sehen, wie ist der Kontrolle der Azitis der Patient in eine stabile Situation. Also, dass ich würde der Tippsindikation stellen, zuerst anhand der Kontrolle der Azitis in einer stabilen Situation, braucht der Azitis-Punktion in einer stabilen Situation, haben wir noch Möglichkeit, die Diuretika zu steigern? Haben wir eine Möglichkeit, dass die Leberfunktion etwas besser wird? Haben wir zum Beispiel eine Perspektive, dass der Patient hört auf zu trinken? In dem Fall ist ein Patient auf der Liste, dann gehen wir davon aus, dass er nicht trinkt. Aber alle diese Komponente würde ich in Betracht ziehen. Bezüglich die hepatische Enzephalopathie, Patient, der kommt mit hepatischer Enzephalopathie, was ich immer erzähle, die Assistenzärzte, ist es, das A und O der hepatischen Enzephalopathie ist die Suche nach Trägern. Also wir müssen aktiv, aggressiv suchen für einen Infektfokus und bisher kann man nicht, also nach die Empfehlungen, kann man nicht einen Infekt ausschließen, nur weil der Patient ein normales CRP hat oder keine Entzündungswerte, sondern der hat ein akutes Ereignis, der akute Ereignis ist unklar und hier sollen wir nach einem Trigger suchen und ein häufiger Trigger ist Infekt und dafür gehört dazu eine ausführliche Infektfokussuche bei solchen Patienten.
Okay, also die Infektfokussuche ist, glaube ich, ganz wichtig. Umgekehrt muss die akute SBP, haben Sie ja auch gesagt, erst auch mal behandelt werden. Also jetzt nicht in eine akute Halbsepsis hinein in Tipps legen. Aber dann ist das durchaus eine Therapieoption, wo es sich lohnt, in Jena mal anzurufen. Jetzt ist das Nächste, wenn jetzt der Assistenzarzt sagt, ja, ich habe da irgendwie einen Schallkopf draufgelegt, der Fortaderfluss ist ja noch ein bisschen nachweisbar, aber der Patient hat schon auch ein paar kavernöse transformative Veränderungen und da ist eine Fortaderthrombose, wo aber noch ein bisschen Fluss vielleicht an einer Seite drauf ist. Und damit ist er ja draußen aus dem Tipps. Oder wie sieht man das im Jena?
Naja, ich denke, es ist deutlich unterschiedlich, ob ein Patient eine eindeutige Kavernom, Vorderer Kavernom hat. Hier ist schon ein Tipps möglich, aber das ist schon ein komplizierter Tipps. Der muss eine dominante Kollateral haben. Wir müssen sicherstellen, dass wir eine Landing Zone haben, ne? Dass wir den Tipps irgendwo reinstecken und dass der Druck irgendwie entlastet, wenn wir davor ganz viele kavernomatöse veränderte Gefäße da haben, das führt zu ganz viel Widerstand und diese Tipps wird keine adäquate Senkung des Druckes erreichen. Wenn wir aber eine dominante Kollateral haben in ein Zentrum, wo Erfahrung mit Tipps bei Fortaderkavernom wäre, kann man das überlegen. Das ist sicherlich ein sehr technisch sehr komplizierter Tipps und etwas, wo man schon an der Grenze kommt, könnte man sagen. Eine andere Sache aber ist diese partielle Teilthrombose der Fortader. Und hier diese Thrombosen entwickeln sich zum Teil aufgrund die bekannte Veränderung der Gerinnung bei Leberzirrhose, aber auch zum Teil wegen die Stase des Blutflusses. Aufgrund der portalen Hypertonie fließt das Blut nicht richtig. Das steht da ein bisschen und das führt zu dieser Thrombose. Und bei diesen Patienten, wenn wir einen Tipps reinmachen, also es ist technisch machbar, und wir erreichen eine Drucksenkung, dann kommt der Fluss durch diese Fortader. Und hier können wir sogar die Fortader-Thrombose lösen, wegen dieser Verbesserung des Flusses.
Also auch ganz wichtige Botschaft. Das heißt, man muss schon genau gucken, wie ist der Status. Aber bei so einer partiellen Thrombose, um Gottes Willen nicht denken, das ist eine Kontraindikation, sondern das ist gerade eine Indikation, weil ich ja da was Gutes tun kann, wie Sie eben dargelegt haben. So, jetzt geht's weiter. Jetzt hat mein Patient, jetzt ist er von der Niere schlecht und hat vielleicht so ein hepatorenales Syndrom. Beginnend, da gab es ja mal Daten, dass das auch dafür gut ist und jetzt können Sie auch gleich Werbung machen noch für eine laufende Studie, die Sie mit koordinieren. Also Stichwort Tipps und hepatorenales Syndrom.
Genau. So die Tipps bei hepatorenales Syndrom, also wir müssen unterscheiden zwischen der vorher genannt, hepatorenales Syndrom Typ 2, für diejenigen wie ich, die älter sind und haben das gelernt. Und jetzt genannt hepatorenales Syndrom CKD. Mhm. Und der hepatorenales Syndrom AKI, vorher genannt Typ 1. So, in ein hepatorenales Syndrom CKD, das ist der Patient mit der langzeitigen Arthritis. Der Arthritis wird refraktär aufgrund der Refraktarität, weil der Patient entwickelt, ich weiß nicht, ein bisschen Nierenversagen. Wir müssen die Diuretika absetzen. Dann ist der regelmäßig mit Arthritis-Punktionen und irgendwann steigt das Kreatinin. Das ist der hepatorenale Syndrom CKD. Dieser Patient tippt eindeutige Indikation sogar bei der Feststellung der rezidivierenden bzw. refraktären Arthritis. Bei einem hepatorenalen Syndrom AKI, hier sind die Daten nicht so klar. Wir haben indirekte Daten, die Unterstützung Tipps in diese Patienten. Und diese indirekte Daten sind, dass wir verbessern die Aktivierung des Sympathikus, dass wir verbessern mit den Tipps, wir verbessern den Nierenblutfluss und dass wir wissen, auch bei Patienten, die Tipps bekommen haben, haben deutlich weniger hepatorenales Syndrom im Verlauf als die Patienten ohne Tipps. Aber auf die andere Seite, bei AKI, ist auch der Herz spielt eine wichtige Rolle. Die aktuelle Theorie, wie ein AKI, ein hepatorenales Syndrom AKI entwickelt, sodass wir aufgrund dieser zirrhotischen Myokardiopathie eine unzureichende Herzfunktion haben. Und in genau in diese Situation ein Tipps reinzulegen, könnte eine gefährliche Sache. So, die Frage ist nicht so klar. Es gibt Studien, ältere Studien, die schon gemacht wurden, auch in hepatorenales Syndrom Typ 1 von der Gruppe von Professor Sauerbruch aus Bonn. Und diese Studie zeigten, dass die Patienten, wenn wir die multivariate Analyse gemacht haben und wir haben adjustiert nach Child Pew, der Tipps war kein Faktor, der einen Einfluss auf das Überleben hatte. Der Unterschied in dem Überleben, die in der univariate Analyse, die gesehen worden ist, ist durch die unterschiedliche Child, weil am Ende diese retrospektive Studie, die Ärzte haben entschieden, wer bekommt einen Tipps oder nicht. Mhm. Und der Patient, der sehr schlecht war, hat keinen Tipps bekommen. Mhm. So, dass die Frage ist noch offen. Und jetzt machen wir in Deutschland die Liver Hero Studie. Das ist eine Studie, die von mir geleitet wird, DFG geforderte Studie, wo wir evaluieren genau diese Fragestellung. Ist Tipps bei hepatorenales Syndrom im Rahmen in der akuten Situation der hepatorenales Syndrom eine Maßnahme, die Überlebensvorteile bringt mit einem Jahr Überleben? Und wir sind ganz gespannt auf die Ergebnisse. Ganz schwierige Studie mit vielen Zentren in Deutschland, die mitmachen, und wir sind dabei. Mal sehen, was rauskommt.
Vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz, auch wenn man vielleicht Leute, die wo anrufen, mit Zentren zusammenarbeiten, was sind jetzt die Haupteinschlusskriterien, damit ich mich für diese Studie qualifiziere?
So, die Haupteinschlusskriterien sind Kriterien, die die Diagnose von der hepatorenales Syndrom sichert. Mhm. Und im Rahmen dieser Studie, die Idee ist, ähnlich wie bei Early Tips für Varizenblutung oder Preemptive Tips für Varizenblutung, ist, dass der Tipps zeitnah gelegt wird. Wir warten nicht, weil genauso wie bei Varizenblutung, dieses Warterei kann dazu führen, dass der Patient entwickelt ein ACLF, sodass die Patienten zeitnah verlegt werden muss und der Patient soll eingeschlossen werden innerhalb von die ersten 4 Tage. Die Ausschlusskriterien natürlich sind alle Sicherheit. Sache, ne? Kardiale krank dürfen die nicht sein. Zu schlechte Leberfunktion im Sinne zu hohem Bilirubin darf es auch nicht sein. Technische Probleme natürlich mit Vorderkavernom werden nicht in die Studie eingeschlossen.
Also spannende, ganz wichtige Studie.
Ja.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nochmal Awareness schaffen, dass diese Studie stattfindet.
Ja.
Viele Zentren in Deutschland nehmen daran teil. Und auch für diejenigen, die jetzt vielleicht an zuweisenden Häusern sind, rufen Sie an, wenn Sie einen Patienten mit einem frühes hepatorenales Syndrom haben, Erstträger, schnell tipsen, wird hier evaluiert. Ganz wichtige Fragestellung.
Ja.
Frau Rippe, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt gehen wir mal davon aus, unser Patient, sei es nach HRS oder mein Patientin hier, nachdem ich die SPP behandelt habe, stabilisiert habe, kriegt einen Tipps. So.
Das ist eine ganz spannende Frage, ne? Weil, also elektive Tipps für Arthritis bei Patienten, die auf die Lebertransplantation warten, ist etwas, wo man es auch diskutieren kann, ne? Weil manchmal die Patienten verbessern sich, nicht genug, um gut zu sein, aber die sind nicht genug schlecht, um eine Leber zu bekommen. Und das führt hier mindestens zu Diskussionen mit den Chirurgen. Aber ich denke, dass im Blick die Ressourcenknappheit von den Organen muss man immer erstmal an Tipps denken, wenn klinisch indiziert, dass es bei rezidivierender bzw. refraktärer Zitis wäre schon eine Tipps in so einem Fall indiziert, wenn da nur eine HE im Rahmen einer SBP gewesen war.
Okay, jetzt überlegen wir, theoretisch Patient kriegt Tipps, stabilisiert sich. Was muss ich denn jetzt danach machen? Muss ich da jetzt irgendwie alle 5 Tage einen Zahlenverbindungstest machen, um eine minimale HE festzustellen? Hat das überhaupt eine Konsequenz? Kriegen die alle Rifaximin oder kriegen die das nicht? Wie ist das eigentlich mit der Antikoagulation? Ja, wir haben jetzt nicht mehr die alten Tipse, die ständig zugegangen sind, wie vor 15 Jahren. Aber trotzdem brauchen die Aspirin, brauchen die kein Aspirin? Wenn die mal ein bisschen Thromboseneigung hatten, wie unsere Pfortaderthrombose, die wir mal besprochen haben, nicht vielleicht doch ein DOAC geben? Also was ist das Management eines Tipps-Patienten, wenn es denn erfolgreich gelegt wurde?
Okay, ich habe alles aufgeschrieben, ich habe mich nicht alles gemerkt, aber ich bin dabei. Also bezüglich die Zahlenverbindung-Tests, also die Nachkontrolle-Patienten und die Entwicklung einer hepatischen Enzephalopathie nach Tipps und die Gabe von Rifaximin, die beiden Themen sind zusammen. Also es gibt diese Büro Studie, die in Annals of Internal Medicine publiziert worden ist, wo untersucht worden die prophylaktische Gabe von Rifaximin. Das bedeutet, Patienten, die hatten keine Indikation, keine vorherige hepatische Enzephalopathie. Und das sind alle Patienten, die Tipps bekommen haben. Manche haben Rifaximin und manche haben keine Rifaximin. Placebo, wenn ich mich richtig erinnere, bekommen. Und dieser Rifaximin wurde angefangen 2 Wochen zuvor und dann wurde gegeben in die 6 Monate danach. So, das ist die Studie. Die Studie war positiv. Die Patienten hatten weniger hepatische Enzephalopathie. Das war der Endpunkt der Studie. Und es gibt manche Zentren, wo diese ist deren Standard. Die machen Rifaximin bei jedem Patient. Persönlich denke, man könnte vielleicht noch stratifizieren die Patienten ein bisschen besser, weil nicht jeder Patient bekommt hepatische Enzephalopathie. Aber das ist nur mein persönliches Gefühl, das ist nicht evidence-based. Wir machen grundsätzlich, wir machen keine Zahlenverbindungstests, sondern wir warten ab und wenn der Patient bekommt eine klinische, also eine overt hepatische Enzephalopathie, eine hepatische Enzephalopathie, dass wir diagnostizieren durch unsere klinische Untersuchung, dann bekommt der Patient Rifaximin. Wenn der Patient in diesem Fall, der schon ein SBP hat, dann der braucht so irgendwie Prophylaxe zu vermeiden, neue SBP und er bekommt so einen Tipps. Es gibt auch Daten, die auch nicht sehr stark, also es ist keine randomisierte, kontrollierte Studie, aber es gibt Beobachtungsdaten, die sagen, dass Rifaximin könnte auch vermeiden die Entwicklung einer SBP und vielleicht könnte man in dem Fall überlegen, die Gabe von Rifaximin, aber das ist natürlich nur mein Gefühl dazu.
Ganz kurzer Hinweis zu diesem Enzephalopathien nach Tipps, da gibt es auch eine große deutsche gemeinsame Kohorte, wo Jena, Mainz, unsere Kollegen um Herrn Masumi in Hannover sich beteiligt haben, die nochmal die Bedeutung von diesem Enzephalopathie-Nachtipps für das Gesamtoutcome nochmal hervorgehoben haben. Die ist in CGH, ganz aktueller Stand, erschienen und die werden wir auch nochmal verlinken als kurzen Hinweis. Aber Botschaft, die ich jetzt verstanden habe, in Jena kriegt jetzt nicht jeder Patient sofort Rifaximin. Man muss den Patienten aber schon klinisch angucken und wenn dann eine HE overt wird, dann wird die Standardtherapie der HE dort durchgeführt, richtig?
Genau, so ist das.
Jetzt 2. Frage, Antikoagulation, irgendwas standardmäßig?
Genau, das habe ich hier, Antikoagulation DOAC.
Ja.
Genau, das ist sehr uneinheitlich im gesamten deutschen Tippswelt. es gibt manche Zentren, die machen regelmäßig Antikoagulation. Ja. Wir machen nie Antikoagulation, außer dass eine Pfortaderthrombose da wäre, dann würden wir doch Antikoagulation machen. Wir sehen auch nicht mehr Tipps-Dysfunktion. Ich denke, dass, wie Sie gesagt haben, seitdem wir das Standard, und das soll der Standard sein, EPTFE-Covered-Tipps, also gecovered Tipps soll der Standard sein. Ich denke, heutzutage soll man kein Bare-Stent benutzen. Diese EPTFE-Covered-Tipps haben keine Dysfunktion und die Notwendigkeit der Antikoagulation ist sehr fraglich. Das ist eine. Der zweite ist, wenn eine Pfortaderthrombose da wäre, eine Antikoagulation würde ich geben. Ich würde möglicherweise in die akute Situation erstmal mit einer low-weight molecular heparin anfangen. Und dann, wenn der Patient Child B, nicht Child C, Child B wäre, bei Child C gibt es wenig Daten mit der Nutzung von DOAC, aber bei Child B kann man schon DOAC benutzen. Und hier würde ich dann auf eine DOAC gehen. Und dann würde ich nach 6 Monaten kontrollieren und sehen, wie diese Thrombose aussieht. Und wenn diese Thrombose nicht mehr da wäre, würde ich absetzen. Und hier müssen wir nicht weiter untersuchen, andere Ursachen von Thrombophilien oder so, weil Zirrhose per se ist die Ursache der Thrombose.
Haben Sie eine Präferenz, was die DOAC angeht?
Naja, also es gibt unterschiedliche DOAC, die zur Verfügung stehen. Es gibt DOAC, die eher renal eliminiert sind. Es gibt aber zum Beispiel Rivaroxaban wurde in diese spanische Studie benutzt, die nicht von der Niere eliminiert wird. Und es scheint auch okay grundsätzlich. Es gibt keine eindeutige, nach mindestens die ISO-Leitlinie zu die Guidance für Antikoagulation bei Patienten mit Leberzirrhose. Es gibt keine bevorzugte DOAC in diese Empfehlungen.
Also total spannende Themen. Ich glaube, wir könnten ganz lange weiterreden. Liebe Frau Ripper, ich möchte jetzt noch ein anderes Thema kurz andiskutieren, und zwar, was primär über den Tipps hinausgeht. Sie haben sich ja auch beschäftigt mit Risikogenen im Kontext einer Leberzirrhose. Und da gibt es ja das NOT2-Gen, das kennen wir ja alle in der Gastroenterologie, auch bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Da scheint die mukosale Barriere zu beeinflussen, spielt eine Rolle in der systemischen Inflammation. Und da haben Sie ja in Jena auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Homburg geguckt, was dieses NOT2-Gen eigentlich als Risikofaktor bedeutet für Patienten mit einer Leberzirrhose.
Ja, wissen Sie, ich habe meine Ausbildung in Spanien gemacht und wir sind gewöhnt Low-Cost-Forschung. So, und da, naja, da wir das Angebot bekommen haben, dass die in Homburg würden uns NOT2 bestimmen, habe ich gesagt, ah, toll, machen wir Studien. So, da haben wir eine Reihe von Studien. Wir haben gesehen, mit NOT2 keine Beziehung zu der hyperdynamische Kreislauf, keine Beziehung, interessant. Ich habe eine andere Studie gemacht mit NOT2 und die Entwicklung von kovert hepatische Enzephalopathie. Hier haben wir, das war eine prospektiv angelegte Studie, wo wir auch Blutparameter gesehen haben. Und hier haben wir keine Beziehung gesehen und auch kein Hinweis, indirekter Hinweis, dass der NOT2 mit vermehrte Entzündung in bakterielle Produkte und so weiter. Aber dann auf die andere Seite haben wir unsere Studie in die kompensierte Setting. Und in die kompensierte Setting haben wir gesehen, dass der NOT2 assoziiert ist mit bakteriellen Infekten und dass der NOT2 auch in Patienten mit Verdacht auf klinische signifikante portale Hypertonie, der NOT2 assoziiert ist zu der ersten Dekompensation. Und hier, ich denke, ist vielleicht, das ist meine Theorie, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber meine Theorie ist, dass in der dekompensierten Situation ist die Barrierefunktion sehr gestört aufgrund von anderen Ursachen. Mhm. Und vielleicht in der kompensierten Patient ist, wo diese NOT2 eine Rolle spielt. Das ist aber nicht klar, wo diese Einreichung von NOT2-Risikovarianten, die Proportion von Patienten mit NOT2-Risikovarianten stattfinden.
Aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in meinem klinischen Alltag Leberzirrhotiker-Patienten NOT2-Gen alle bestimmen muss, jetzt schon?
Nein, das ist sehr spannend von einer Forschung aus Sicht und die Funktion der Darmpermeabilität oder die Gut Function. Das ist sehr spannend. Aber ich denke, heutzutage, wir haben keine Daten, die uns sagen, dass wir die NOT2 benutzen sollen, um unsere Management von dem Patienten irgendwie zu dirigieren.
Super. Frau Rippoll, vielen Dank. Das ist ein total spannender Austausch. Ich habe heute wieder viel gelernt. Erste Botschaft ist die, auch in Grenzsituationen an Tipps denken. Eine Pfortaderthrombose, eine partielle ist definitiv keine Kontraindikation für einen Tipps. Ein Patient, der eine erstmalige hepatische Enzephalopathie hat, das ist auch keine Kontraindikation, wenn es einen klaren Trigger gibt. Es läuft in Deutschland eine große Studie für Early Tips bei Acute Kidney Injury, HRS im Rahmen einer Leberzirrhose, dort unbedingt dann denken. Da wäre spannend zu sehen, ob da ein entsprechender Nutzen sich zeigt. Und wir haben Ende kurz besprochen, dass es bestimmte Risikogene gibt, die auch für Leberpatienten ein Risiko darstellen können, unter anderem NOD2, auch wenn das jetzt noch nicht Routine klinischer Workup ist, aber es ist spannend, das wissenschaftlich zu verfolgen weiter. Und wenn wir langfristig eine personalisierte Therapie von unseren Patienten mit fortgeschrittener Lebererkrankung denken, dann werden diese Risikogene sicherlich auch in Zukunft eine Rolle spielen. Frau Rippoll, nochmal vielen Dank für den spannenden Austausch.
Danke.
Herzliche Grüße nach Jena und Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, wie immer bleiben Sie uns gewogen. Wir sind für Anregungen dankbar. Wir sind für auch thematische Hinweise dankbar. Und viele Grüße aus Jena und Hannover. Wir wünschen Ihnen weiter eine gute Zeit.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.